Herzlich willkommen bei Mehr Sonntag. Lerne in diesem Podcast, wie du ein tolles Unternehmen aufbauen und gleichzeitig dein Familienleben genießen kannst. Mein Name ist Dominik Sonntag und heute habe ich einen der bekanntesten Selbstmanagement-Experten im Gespräch. Viel Spaß! Heute begrüße ich im Interview Thomas Mangold. Er lebt in Wien, hat als Sozialpädagoge gearbeitet und war Fußballtrainer. Und er beschäftigt sich mit Mentaltraining und Live-Kinetik. Mittlerweile ist das Selbstmanagement zu seinem Thema, zu seiner Leidenschaft und auch zu seinem Beruf geworden. Und er hat da einen Blog, einen Podcast, hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben und bietet auch Seminare und Online-Kurse an. Wie es dazu kam und was wir davon lernen können, darum soll es heute gehen. Also herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank für die Einladung, Dominik. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Zuerst interessiert mich erstmal, was ist eigentlich Live-Kinetik? Damit konnte ich irgendwie nichts anfangen.
Ah, Live-Kinetik ist Gehirnentfaltungstraining, nennt sich es auch. Ist eine sehr, sehr coole Variante, die eigentlich bekannt wurde in Deutschland durch Borussia Dortmund und durch den Felix Neureuther, dem Skifahrer, die das praktiziert haben. Und es geht im Prinzip darum, also jetzt ganz, ganz laienhaft erklärt, geht es darum, neue Bewegungsmuster zu machen, die man nicht so gewohnt ist und dadurch neue Verbindungen zwischen den Synapsen im Hirn zu schaffen und damit eine schnellere Reaktionsfähigkeit zu bekommen. Das ist ein Vorteil zum Beispiel, aber auch generell ruhiger zu werden und hat viele, viele Vorteile. Also da könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge drüber drehen, wenn ich da jetzt da alles aufzählen würde. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes System, das ich selbst praktiziere und auch immer wieder mit meinen Fußballmannschaften zum Beispiel gemacht habe und im Sportmentaltraining einfließen lasse, weil es wirklich, wirklich genial ist und man die einfachsten Übungen eigentlich, wenn sie über die Körpermitte gehen, nicht zusammenbringt im ersten Moment. Und das Coole ist, es wird dann Dopamin ausgeschüttet, das heißt, man will dann diese Übung unbedingt schaffen und es ist wirklich, also gerade für Kinder zum Beispiel, ist es extrem spannend, aber auch für Erwachsene natürlich, ja.
Ja, spannend. Und das hast du sozusagen aus deiner Fußballtrainer-Geschichte heraus entwickelt, dass du dich damit beschäftigt hast.
Ja, genau. Also gibt es eine Ausbildung dazu, die habe ich dann gemacht in Kärnten, aber das ist von einem Deutschen gegründet worden an und für sich in der Nähe von München. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, er möge es mir verzeihen. aber gibt es auch ein paar Bücher bei Amazon und so, kann man sich reintigern in die Sache. Und ich bin eben damals durch Borussia Dortmund durch eine Doku aufmerksam geworden drauf. Und Felix Neureuther praktiziert es auch. Also Felix Neureuther zum Beispiel, ganz spannend, hat gesagt, er hat Live-Kinetik gemacht, hat eine super Saison hingelegt, hat sich gedacht, na gut, jetzt kann er es wieder lassen, ist dann die ersten 4 Rennen der kommenden Saison allesamt ausgeschieden, hat wieder Live-Kinetik begonnen und ist dann bei den restlichen Rennen ins Ziel gekommen. Also man kann das jetzt natürlich verbinden mit Live-Kinetik oder auch nicht, aber es hat schon Auswirkungen. Also es ist schon cool und man merkt das vor allem. Also du hast es ja angesprochen im Intro, ich komme auch aus der Sozialpädagogik, wo ich mit Kindern zu tun hatte, die jetzt da nicht, nicht mit den besten Voraussetzungen die mitbekommen haben und mit denen Live-Kinetik zu machen, da merkt man enorme Fortschritte dann. Also das ist schon, es hat schon was und es ist schon wirklich ein cooles System.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend zu hören, ja. Eine andere Frage, wir sprechen ja heute hier am Freitag morgens um 7 Uhr, ist vielleicht nicht für jeden die beste Zeit, aber du bist ja auch Frühaufsteher und deswegen ist natürlich spannend für mich, hast du jetzt heute schon deine wichtigste Tagesaufgabe erledigt?
Ja, auf alle Fälle. Das ist immer die erste Aufgabe des Tages bei mir. Ja, also entweder die Eat the Frog-Aufgabe, wenn es eine ganz unangenehme gibt, dann mache ich die vielleicht noch vorher als die wichtigste. Aber im Prinzip ist sie erledigt. Aber heute Freitag ist ja im Großen und Ganzen jetzt nicht so wichtig für mich, weil Freitag ist mein Admin- und Meeting-Tag. Ja, deswegen plaudern wir auch heute an einem Freitag. Also die wichtigste Aufgabe ist auf jeden Fall schon abgehakt. Ja, der Tag hat heute um 5.30 Uhr begonnen, da war schon ein bisschen Zeit dafür.
Ja, cool. Was zeichnet denn aus deiner Sicht ein gutes Zeitmanagement aus?
Also für mich ist Zeitmanagement der Begriff vielleicht schon ein wenig verwirrend, ja, möglicherweise. wir können uns selbst, ich, für mich ist Selbstmanagement der bessere Begriff, weil Zeitmanagement nur ein ganz, ganz kleiner Faktor ist und Selbstmanagement eigentlich der größere. Also ein gutes Selbstmanagement zeichnet aus, wenn ich zum Beispiel am Ende des Tages alle To-Dos auf der Liste erledigt habe. Ja, das wäre dann das Ergebnis eines guten Selbstmanagements. Ja, weil wir können schon eins klar sein, und ich merke das auch immer wieder, wenn ich in Firmen bin oder ähnliches. Ja, vor allem Führungskräfte, gibt es eine Studie, die nehmen sich für den Montag mehr vor, als sie eigentlich die ganze Woche schaffen könnten. Und da kann ich natürlich, da kann ich das beste Zeitmanagement am Montag an den Tag legen, werde ich meine Aufgaben nicht erledigen können. Ja, deswegen ist es Selbstmanagement, glaube ich, der bessere Begriff, sich auch einschätzen zu können, was kann ich überhaupt erledigen, sich genügend Freiheiten zu lassen. Auch Zeit für mich spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Ich treffe immer wieder auf Menschen. Erst unlängst wieder mit jemandem geplaudert, der im Burnout war, der einfach gesagt hat, ja, ich hatte einfach über einen langen Zeitraum keine Zeit für mich selbst mehr. Und das hat mich dann am Ende des Tages ins Burnout getrieben. Also wie organisiere ich mich? Was mute ich mir zu? Wie teile ich meine Zeit ein in den verschiedenen Bereichen, privat, beruflich, Hobby und mich selbst, das ist für mich, das zeichnet für mich gutes Selbstmanagement aus. Wenn ich das kann, dann werde ich vielleicht nicht Elon Musk werden, der 17 Firmen gründet und alle erfolgreich macht, aber ich glaube, ich werde ein großes Wohlbefinden haben in meinem Leben, und ich, ja, ist jetzt natürlich Ansichtssache, aber für mich ist das wichtiger, als jetzt 7 Firmen hochzuziehen. Da ist mir lieber, mir geht's gut.
Ja, da gibt es auch einfach unterschiedliche Ziele. Genau. Also deswegen. Aber wie kann man denn das jetzt am besten schaffen, wenn man eben zum Beispiel, wie du sagst, morgens mit der schwierigsten oder unangenehmsten oder wichtigsten Aufgabe zu starten, weil oft ist es ja irgendwie reizvoll, sich erstmal die E-Mails anzugucken und sich dann irgendwie abzulenken. Was ist da deine Herangehensweise? Wie kann man das halt hinkriegen, da wirklich fokussiert zu starten?
Also ganz, ganz wichtig ist, es muss jetzt nicht immer bei jedem am Morgen sein. Ja, ich bin halt ein Morgenmensch und deswegen macht es für mich Sinn. Aber wie du es schon sagst, prinzipiell sieht der Tagesablauf vieler Menschen so aus, dass sie halt mit den einfachsten Aufgaben beginnen. Das sind halt dann E-Mails zum Beispiel oder administrative Aufgaben. Und am Ende des Tages bleibt dann keine Zeit mehr für die wichtigen Aufgaben. Das heißt, ich würde in erster Linie einfach mal drauf schauen, wann habe ich denn die besten Möglichkeiten, hochfokussiert zu arbeiten. Ja, für mich als Frühaufsteher ist das, ich habe also an sage ich jetzt mal, 9 von 10 Tagen stehe ich auf und wasche mir kurz das Gesicht, gehe zum Fenster, atme tief ein und mache mir einen Kaffee, und dann bin ich schon am Schreibtisch und bin schon hochproduktiv. Das wird jetzt sicher nicht, also wenn ich an meinen Assistenten denke zum Beispiel, der ist das genaue Gegenteil, der braucht mal 2 Stunden, bis er ansprechbar ist in der Früh. Da gibt es unterschiedliche Menschentypen. Was für mich jetzt wichtig ist, und das sage ich in meinen Trainings auch immer, achte darauf, wann kannst du wirklich hochfokussiert arbeiten. Und in dieser Zeit, wo du hochfokussiert arbeiten kannst, ja, jetzt von deinem Biorhythmus her zum Beispiel, aber auch von den Voraussetzungen im Job her, dort solltest du die wirklich wichtigen Aufgaben erledigen. Weil, wenn ich hochkonzentriert und hochfokussiert arbeiten kann, dann brauche ich für die wichtigen und für die schwierigen Aufgaben zum Beispiel auch viel, viel weniger Zeit, als wenn ich das zu einer Zeit mache, vielleicht schon gegen abends, wo ich eben nicht mehr hochfokussiert bin. Und das ist halt eine wichtige Sache. Und das große Problem, das ich auch immer wieder begegne, die meisten Menschen reden sich halt ein, Morgenmuffel zu sein und am Abend dann wirklich produktiv zu sein. Da gibt es auch einen Prozentsatz, der das definitiv ist. Da gibt es Menschen, die arbeiten dann nachts wirklich hochproduktiv und hochfokussiert, aber der ist ein relativ kleiner. Man muss es schon ganz ehrlich und objektiv beurteilen, bin ich halt eher der Mensch, der zum Start des Tages, sage ich jetzt mal, besser ist, oder bin ich am Ende des Tages besser? Und da muss ich mir halt meine Zeiten suchen, wo ich wirklich hochfokussiert arbeiten kann. Und wenn ich das mache, dann werde ich mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigen können, weil ich eben hochfokussiert und hochkonzentriert arbeite. Und du wirst das wahrscheinlich wissen, Dominik, wir leben ja in einer Welt voller Ablenkungen. Das heißt, ununterbrochen piepst irgendwas, Kunden wollen was, Mitarbeiter wollen was. Also wir leben in einer Welt voller Ablenkungen. Es gibt ja eine Studie von PricewaterhouseCoopers, glaube ich, ist die, die sagt, alle 3 Minuten werden wir in unserer Arbeit gestört. Ja, und das ist natürlich der größte Feind des produktiven Arbeitens und des fokussierten Arbeitens. Und da muss man halt schauen, dass man da irgendwie ein Zeitfenster für sich findet, wo man das umsetzen kann.
Das heißt, einerseits schauen, also wann ist man sozusagen von seinem Biorhythmus her und so am produktivsten, und sich dann eben den richtigen Rahmen zu schaffen.
Genau.
Irgendwie. Also dass man nicht gestört wird oder so.
Absolut, also das wäre die richtige Herangehensweise. Ich schaue zuerst auf mich, wann bin ich vom Biorhythmus her am besten, und dann schaue ich, dass ich mir in meinem Job da ein Zeitfenster schaffen kann, wo ich wirklich hochfokussiert und hochkonzentriert arbeiten kann. Und wer das schafft, der wird sehr, sehr viele Aufgaben erledigen können, auf alle Fälle, ja.
Und was rätst du Menschen, die immer wieder feststellen, dass sie hinter ihrem Plan herhinken und dadurch oft auch demotiviert sind? Also gerade wenn man so Aufgaben immer wieder weiter verschleppt, weil man es irgendwie nicht schafft.
Ja, also da ist mal, sind zwei Punkte wichtig. Erstens mal wirklich sich zu überlegen und da fehlt es halt bei vielen Menschen an der Reflexion. Ja, ich setze mich täglich, also täglich nicht, aber wöchentlich setze ich mich hin und schaue mir die vergangene Woche nochmal an und schaue mir vor allem die Tage an, auch ich schaffe es nicht täglich meine To-Dos abzuarbeiten. Ja, also dazu ist das Leben einfach, es kommen halt immer Dinge dazwischen, das ist ganz normal. Ja, aber ich versuche es an 4 von 5 Tagen zu schaffen und das gelingt mir ganz gut und ich schaue mir dann in der Reflexion genau die Tage an, wo es nicht geklappt hat und versuche dann zu analysieren, woran ist es gelegen. Ja, und oftmals, nicht immer, aber oftmals lag es an mir, dass ich gesagt habe, okay, da habe ich mir viel zu viel vorgenommen, da war die und die Aufgabe zu viel, das muss ich anders. Und wenn ich das regelmäßig mache und reflektiere, dann lerne ich mich selbst besser kennen, lerne mich sehr gut kennen, was kann ich überhaupt alles schaffen und lerne mir das gut einzuteilen und dann kann ich wirklich, du sagst, du hast es ja schon gesagt, das motivierende Gefühl, am Ende des Tages die letzte Aufgabe abzuhaken, dann kann ich die wirklich sehr, sehr oft fühlen und das ist natürlich eine wichtige Sache. Das ist der eine Punkt, also unrealistische Planung, sage ich jetzt mal, die viele Menschen dann abschreckt. Und der zweite Punkt ist, wenn ich dann schon mal Aufgaben verschieben muss, was machen wahrscheinlich 99% aller Menschen? Sie schieben die Aufgaben einfach auf den nächsten Tag. Und das ist halt der Grund, warum To-Do-Listen wachsen, wachsen und wachsen. Ja, wenn ich nicht schaffe, meine Aufgaben fertig zu haben, gehe ich folgendermaßen vor, dass ich mir einfach anschaue, okay, welche von den Aufgaben, die ich jetzt nicht geschafft habe, und in der Regel, wenn ich von den wichtigen zu den unwichtigen Aufgaben arbeite, dann bleiben mir maximal die unwichtigen über, das ist schon mal der erste wichtige Punkt, aber welche von denen muss ich diese Woche noch erledigen und welche kann ich vielleicht nächste Woche erledigen? Ja, das ist mal ein Punkt, dass ich sie nicht auf den nächsten Tag verschiebe und wenn ich sie auf den nächsten Tag oder auf den übernächsten Tag verschieben muss, dann muss ich mir natürlich auch den nächsten und übernächsten Tag anschauen und muss mir dort überlegen, okay, aber welche Aufgabe kann ich denn stattdessen vielleicht auf die nächste Woche verschieben? Ja, um so wirklich jeden Tag das Gefühl zu haben, diesen Plan, diese To-Do-Liste, die ich heute habe, kann ich realistischerweise, wenn jetzt nicht Gravierendes passiert, kann ich realistischerweise schaffen. Ich glaube, das sind die Grundvoraussetzungen. Wenn man die erfüllt, dann wird es relativ einfach und dann kann einem wirklich nur, ja, wie gesagt, es kann immer was Unvorhergesehenes passieren, es kann immer der Chef um die Ecke kommen und mit einer Aufgabe kommen, die 2-3 Stunden dauert vielleicht oder ein Kunde kann kommen und ich habe jetzt mal 2-3 Stunden zu tun. Ja, dann, dass dann meine To-Do-Liste über den Haufen geworfen wird, ist ja vollkommen klar, aber dann muss man eben sinnvoll umplanen. Ich glaube, das sind die wichtigen Eckpunkte.
Das heißt, es geht auch viel darum, einfach realistischer zu planen und wahrscheinlich auch einfach ehrlicher damit zu sein, was man wirklich schaffen kann, oder? Also
ja, absolut.
Oft hat man ja so das Thema, dass man halt sich einfach viel vornimmt, weil man natürlich auch viel schaffen möchte, aber gar nicht so genau schaut, wie lange brauche ich realistischerweise dafür.
Absolut, ja, das ist der eine Punkt. Und lieber, also bei der Planung, sage ich, plan lieber pessimistisch. Ja, und wenn der dann, also bei mir kommt dann natürlich auch vor, dadurch, dass ich eher pessimistisch plane, dass ich sage, naja, ich lasse mir da lieber ein bisschen mehr Zeit puffern, kommt es natürlich vor, dass ich dann am Ende sitze und noch Zeit zur Verfügung habe, aber keine Aufgabe mehr. Auch das kommt vor. Das wäre dann zu pessimistisch geplant, aber man wird es halt nie genau hinbekommen. Aber dann kann ich noch immer schauen, dann schaue ich am nächsten Tag und sage, was könnte ich vom nächsten Tag jetzt heute noch erledigen? Und das ist ja, also das ist ja das allerwenigste Problem dann. Aber wirklich pessimistischer zu planen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder realistisch, nennen wir es einfach realistisch zu planen, ist enorm wichtig. Und wenn ich das schaffe, und dann ist es gut. Und wenn ich jeden Tag, wenn mir jeden Tag Aufgaben überbleiben auf der To-Do-Liste, dann plane ich einfach nicht realistisch. Ja, und es ist halt einfach so, es sind ja immer diese Pufferzeiten, ja, von denen ich schon gesprochen habe. Du wirst die Dinge, die unvorhersehbar sind, ja, der Chef kommt, ein Kunde kommt, ein Problem taucht auf, ja, die musst du halt ein bisschen antizipieren und mit Pufferzeiten geht das ein wenig, da kann ich vielleicht einen Tipp mit auf den Weg geben, deinen Hörerinnen und Hörern, einfach mal mitschreiben, 10 Werktage lang vielleicht, wann kommen unvorhersehbare Aufgaben herein, das heißt Datum und Uhrzeit, wie lang brauche ich zur Bearbeitung, von wem kommen sie, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das einfach mal mitzuschreiben. Und dann habe ich eine schöne Liste und dann sehe ich da meistens Muster. Also es ist immer wieder spannend, wenn ich das in Unternehmen mache oder wenn ich das in meinen Workshops mache, diese Übung. Schon vorbereitend natürlich, die kommen dann schon mit den Listen und wir sehen dann, bei manchen ist am Montag zum Beispiel sehr, sehr viel unvorhersehbar. Oder am Freitag. Ja, das sind so die Anfang der Woche und Ende der Woche kommen meistens so mehr unvorhersehbare, nicht immer, aber mehr unvorhersehbare Dinge. Oder es kommt immer von einer gewissen Person. Ja, und wenn die gewisse Person dann im Urlaub ist, brauche ich nicht so viel Pufferzeiten. Also damit ein wenig zu spielen, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtiger Faktor.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt wollen wir mal noch einen Schritt zurückgehen. Bei dir, wie kamst du darauf, dass dieses Thema Selbstmanagement, das ja irgendwie jeden betrifft, also wie du das so angegangen bist, dass daraus irgendwie ein Business geworden ist? Also warum ist das für dich so zentral geworden?
Also es ist ein wenig eine längere Geschichte, ich versuche sie kurz zu fassen. Ich habe mein erstes Buch mit 16 bekommen von meinem Vater damals, glaube ich. Das hieß Der Minutenmanager, wo das so erste Zeitmanagement-Ansätze drin waren. Kann man natürlich mit der heutigen Zeit nicht vergleichen, weil das war vor Smartphone, vor E-Mail und also noch vor großartiger Technikzeit. Da hat man gerade mal einen Computer zu Hause mit Diskettenlaufwerk. Also schon sehr, sehr lange her. Und habe mich damit eigentlich begonnen, da mit dem Thema zu beschäftigen, auch in der Schule schon und dann im Studium versucht, mich gut zu organisieren. Das ist ganz gut gelungen. Und wie es dann halt so war, dann geht es ins Berufsleben und dann gerät das alles ein wenig in Vergessenheit. Dann sind bei mir noch Aufgaben hinzugekommen, du hast das im Intro schon angesprochen, Fußballtrainer, ich war dann Jugendleiter. Also ich habe mir einfach viel zu viel aufgebürdet und hatte dann irgendwie so einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, so kannst du nicht weitermachen. Also ich war jetzt nicht im Burnout oder sonst irgendwas, das nicht, aber ich habe schon gemerkt, wenn ich jetzt noch lange so weitermache, dann wird es vielleicht ein Burnout oder wird es vielleicht, keine Ahnung, eine Depression oder sonst irgendwas. Und habe dann gesagt, ich möchte jetzt da und habe davor im Vorfeld schon einen Fußballtrainer-Blog auch gemacht, der mir aber mit der Zeit immer weniger Spaß gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, ich nutze das jetzt als Gelegenheit. Damals kam Bloggen gerade so auf, auch ein bisschen. Also in Amerika war es schon länger, bei uns im deutschsprachigen Raum kam es so ein wenig auf. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe jetzt einfach drüber, was ich so mache. Ja, und wie ich Änderungen vornehme und was ich tue. Und daraus ist dann irgendwann ein Business geworden, aber das war eher zufällig. Der Initialgedanke war einfach, erstens mal für mich ein Commitment zu schaffen, weil wenn du etwas veröffentlichst und auch wenn es am Anfang nur Familie und Freunde gelesen haben, logischerweise, ja, dann ist es ein Commitment, dann musst du das auch durchziehen. Und ich habe da einfach die verschiedenen Zeit- und Selbstmanagement-Tipps, die ich irgendwo gelesen habe, in Büchern oder in Videokursen zum Teil auch gehört habe, habe ich dann für mich umgesetzt und habe einfach darüber geschrieben, wie ist es mir dabei gegangen. Und daraus hat sich dann ungeplanterweise ein Business entwickelt. Irgendwann schreibst du dann dein erstes Buch, irgendwann bringst du einen Podcast dazu raus und irgendwann sagen die Leute dann Experte zu dir. Und ja, der Rest ist dann einfach Geschichte. Also irgendwann kann man dann die ersten Anfragen, willst du uns nicht coachen, willst du nicht ein Seminar dazu geben und so weiter. Also das war eigentlich alles nicht geplant, sondern hat sich irgendwie entwickelt und das ist auch gut so.
Ja, klingt gut. Und wie hast du dann dein Unternehmen aufgebaut? Also hast du Mitarbeiter? Hast du da eine bestimmte Struktur oder wo stehst du da heute?
Genau, also ich habe einen Assistenten, der zu 80% für mich arbeitet. Also wir haben so Stundenverpflichtung, 30 Stunden die Woche arbeitet er für mich. Das ist der eine Teil und der zweite Teil ist, dass ich rund um mich ein Netzwerk an Freelancern aufgebaut habe, die mich punktuell unterstützen und die da viel machen. Und mit diesem Setup kann ich sehr, sehr gut leben und ja, fühle mich auch wohl dabei. Da ist vielleicht mal zukünftig geplant, das ein wenig aufzustocken, wenn dann die Offline-Events ein wenig mehr werden. Aber da, momentan ist das Setup gut und passt ausgezeichnet. Und ich habe halt für alle meine Bereiche habe ich halt Freelancer. Also für Website-Sicherheit habe ich jemanden. Ich habe jemanden, der meine Podcasts transkribiert. Ich habe jemanden, der mein Lektorat macht. Ich habe jemanden, der meine Grafiken macht. Ich habe jemanden, der meine Videos schneidet und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr gutes Setup, mit dem ich im Moment sehr, sehr gut fahre und sehr zufrieden bin. Und ja, inwieweit sich das jetzt in ein größeres Unternehmen entwickelt, da war ich bis jetzt eigentlich eher skeptisch, aber es taucht in letzter Zeit immer mehr in meinem Gedanken auf, das Ganze noch mehr aufzubauen. Und ja, ich werde mich dann irgendwann in den nächsten Wochen zurückziehen und meinen 5-Jahres-Plan aktualisieren und dann werden wir schauen, was da rauskommt.
Spannend, ja. Okay, und jetzt hast du ja enorm viele Blogposts und Podcast-Folgen und so. Wie kommst du da immer wieder auf neue Ideen, die sich ja irgendwie immer wieder auf dieses Thema beziehen?
Einerseits der Blick über den Tellerrand mittlerweile, dass ich sehr, sehr viele Wirtschaftsbücher lese und sehr, sehr viele Sportbücher auch lese. Das sind ja zwei Themen, die mich unheimlich faszinieren. Und was mich vor allem daran fasziniert, ist, dass du unheimlich viel aus diesen Bereichen Wirtschaft und Sport auf das Selbstmanagement übertragen kannst. Ah, da gibt es ja in der Wirtschaft gibt's verschiedenste Modelle zum Beispiel, die durchaus auch auf eine Person anwendbar sind und nicht nur auf ein Unternehmen. Oder im Sport gibt es viele Biografien, lese ich da sehr, sehr gerne oder höre sie besser gesagt meistens, wo ich immer sage, ja, der hat jetzt da wieder was mitgegeben, das passt doch auch für Zeit- und Selbstmanagement, das ist doch auch was Gutes und kann man auch dafür verwenden. Also auch das passt gut, finde ich. Und natürlich bin ich auch im dadurch, dass ich sehr, sehr viele Firmentrainings mache immer wieder, dadurch, dass ich auch auf Vorträgen, auf Workshops bin, bekomme ich natürlich immer wieder spannende Fragen, die ich jetzt nicht so am Schirm habe und wo ich mir denke, okay, das musst du zuerst mal selbst für dich testen und wenn du es getestet hast, dann kannst du durchaus einen Podcast oder einen Blogartikel machen. Also im Moment gehen mir die Themen noch nicht aus. Irgendwann wird es vielleicht der Fall sein. Ich glaube, wir sind jetzt bei Podcast-Folge über 300 schon. Ja? Also 344 kommt jetzt aus oder 43, glaube ich. Also irgendwann wird es vielleicht Schluss sein, aber es sind immer noch spannende Fragen im Raum. Es kommen immer wieder was, womit ich mich halt auch sehr beschäftigt, ist das Verbindung zwischen Tools und Selbstmanagement. Also welche Tools können mich dabei unterstützen, mein Selbstmanagement besser machen. Auch da kommen immer wieder Neuerungen auf den Markt. Also ich glaube, Fahrt wird mir in den nächsten ein, zwei Jahren zumindest nicht werden.
Ja, cool. Und jetzt hatten wir auch schon über den Podcast gesprochen. Was ist denn deine beste Strategie, um Hörer in deinen Podcast zu bekommen?
Ja, da gibt's jetzt mehrere Punkte. Erstens mal Interview wie dieses hier. Ja, das ist einmal immer spannend, weil jemand, der einen Podcast hört, der hat's nicht weit in die Podcast-App und nicht weit zum Runterladen. Der ist auch affin mit dem Thema schon. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich natürlich dann immer, wenn ich Keynotes habe, das anspreche. Auch da sind immer Menschen im Saal, die sich da sehr, sehr gerne weiterbilden. Das ist natürlich ein guter Punkt. Und last but not least natürlich auch bezahlte Werbung, die jetzt nicht durchlaufend geschalten wird, aber die immer wieder auf gut gehende Podcasts geschalten wird. Also ich sehe dann immer an den Downloadzahlen ein wenig, das war jetzt eine Folge, die hat mehr interessiert, das war eine Folge, die hat vielleicht ein bisschen weniger interessiert. Und auf die guten dann immer auch bezahlte Werbung zu schalten, auf Facebook zum Beispiel, Instagram und ähnlichen Plattformen, macht mit Sicherheit auch Sinn. Das mache ich jetzt, wie gesagt, nicht durchgehend, aber punktuell macht das mein Social Media Manager immer wieder, der hat dann Budget dafür und ja, das ist mittlerweile, glaube ich, wichtig. Es organisch zu wachsen wird immer schwieriger und da muss man schon auch in die bezahlte Schiene reinwechseln mittlerweile, ja.
Okay, und du bietest ja auch Online-Kurse und so eine Selbstmanagement-Plattform an. Wie gewinnst du dafür Kunden?
Also da gibt's ein Auto-Webinar, das läuft dazu, das ganz gut konvertiert und es sind natürlich die Menschen, die mich im Podcast schon regelmäßig kennen, die meine Blogartikel regelmäßig lesen. Also da ist zwar Kaltakquise ein kleiner Teil davon, auch über bezahlte Werbung natürlich, aber größtenteils kennen mich die Menschen schon, hören meine Podcasts und sagen dann, okay, ich will es jetzt wirklich detailliert angehen, weil eines ist schon klar, so ein Unterschied zwischen einem Blogartikel und einem Podcast und einem wirklich dann den Kursen ist schon, dass du viel, viel detaillierter in die Tiefe gehen kannst. Also wenn du auf Selbstmanagement Rock, so heißt diese Plattform, kommst, dann kriegst du mal einen Fragebogen zum Ausfüllen, dann kriegst du einen Lehrplan und dann hast du dort wirklich Kurse, die ins Detail gehen, die genau an deinen Herausforderungen, an denen du, ja, oder Problemstellungen, an denen du im Selbst- und Zeitmanagement arbeiten musst, die genau da ansetzen und die dir genau dafür Lösungsansätze bieten und das wirklich in komprimierter Form. Also ich schaue immer so, dass die Kurse nicht länger als eine Stunde dauern. Das gelingt jetzt nicht bei allen Kursen, aber ich versuche da so hinzukommen. Und das ist dann natürlich schon ein Gamechanger für die Menschen, weil sie, wenn die sich wirklich aktiv damit beschäftigen und die diese Kurse wirklich absolvieren und machen, ja, einfach sehr, sehr schnell merken, dass es einfacher wird im Leben, ja, und dass plötzlich wieder mehr Produktivität herrscht. Aber, und das ist das, worüber wir am Anfang des Podcasts auch gesprochen haben, dass sich die einfach auch mehr realistischer einschätzen können und wirklich dann so Gleichgewicht schaffen zwischen Beruf, Familie, Zeit für mich. Und das sind halt schon die Ziele, die ich da habe. Und ja, das machen wir da eben auf Selbstmanagement Rocks auf dieser Plattform.
Ja, cool. Noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Wie hast du es geschafft, zu einer für dein Thema so bekannten Persönlichkeit zu werden?
Da zählt ein Wort und das heißt dranbleiben. Ja, ich habe schon erwähnt, die ersten Leser meines Blogs, meines Podcasts waren mein engster Freundes- und Familienkreis und nicht mal da haben es aber vermutlich alle gelesen. und es ist dann eben so, diese Eishockeyschlägerkurve heißt das, glaube ich. Ja, du grundelst da lang herum halt. Ich glaube, die ersten zwei Jahre meinen Blog habe ich im Monat vielleicht 200-300 Leser gehabt. Ja. Aber das Thema hat mich einfach so gefesselt und so fasziniert, dass es das jetzt auch wirklich der unmittelbare Ausschlag war, dass ich da jetzt von heute auf morgen 1000 Leser haben wollte. Ja, und mittlerweile steigt halt die Kurve an. Und das ist halt, wenn du dann mal eine gewisse Reichweite hast, dann ist es viel, viel einfacher, neue Hörerinnen, Leserinnen dazu zu bekommen. Also jetzt, ich weiß gar nicht die aktuelle Zahl, aber ich glaube 3,5 Millionen Downloads sind es jetzt bei den Podcasts. Das waren zum Teil Downloads natürlich, die in den letzten zweieinhalb Jahren da waren. Davor waren es wahrscheinlich nur 200.000. Ja. Und das ist halt eine Kurve, die so raufgeht. Und wenn du dann mal Reichweite hast über diese diversen Plattformen, Podcasts und ähnliches, dann pushen dich auch diese Plattformen. Und das ist halt, ich bin in den All-Star-Charts, glaube ich, heißen die auf iTunes, bin ich auf Platz 5 im Bereich Management, glaube ich sogar. Ja. Da schauen die Leute dann natürlich auch rein. Und also es ist, du wirst es heute nur noch schaffen, entweder indem du viel, viel Geld in Marketing investierst oder indem du wirklich dranbleibst und regelmäßig das tust. Also ich podcaste jetzt schon ein paar Jahre lang und bis auf einmal, wo ich wirklich sehr kurzfristig aufnehmen wollte und dann krank geworden bin, ist der Podcast jeden Sonntag erschienen. Es gibt bei mir keinen Urlaub im Podcast, es gibt nichts, sondern jeden Sonntag um 7 Uhr wissen die Menschen, mein Podcast kommt. Und das ist halt auch schon ein wichtiger Punkt, glaube ich. Also um es in einem Wort nochmal zusammenzufassen, dranbleiben ist bei mir zumindest die Erfolgskomponente Nummer 1 und ich weiß auch bei allen meinen Projekten, die ich jemals angegangen bin, also ich hatte nirgendwo diesen Übernachterfolg, also ich habe nichts angefasst und bin sofort erfolgreich gewesen, sondern ich habe halt immer durch Dranbleiben, ja, durch stures Dranbleiben und durch Spaß und durch guten Content liefern, glaube ich auch, es geschafft, dann irgendwann ja, zu dem zu werden, was ich jetzt bin und das glaube ich ist natürlich schaffen es viele Menschen vielleicht einfacher, bei mir war es nicht so, aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, wenn du lang genug dranbleibst, dann kannst du alles schaffen und deswegen, ja, es ist in allen Lebensbereichen so, also bei der Geldanlage ist es bei mir so, im Zeit- und Selbstmanagement ist es so und alles, was ich mache, auch im Fitness, ich gehe jetzt seit ein paar Jahren aktiv Krafttraining drin, da ist auch am Anfang relativ wenig weitergegangen und jetzt da bin ich schon sehr, sehr zufrieden und es macht Spaß, also ich glaube, dranbleiben ist der Faktor Nummer 1 bei mir zumindest.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Was mich noch interessieren würde, was treibt dich eigentlich an bei diesem Thema?
Also das ist einerseits natürlich, mich selbst ständig zu optimieren, weil wenn jemand glaubt, Thomas ist jetzt der Zeitmanagement- und Selbstmanagement-Trainer und bei dem läuft alles super und perfekt, ja, der ist weit gefehlt. Ja. Ich würde sagen, bei mir läuft alles gut, aber ich weiß auch nicht, ob perfekt sinnvoll ist, das anzustreben. Ja, das kommt noch dazu. Mhm. Das ist das eine, dass mich meine eigene aber Dinge zu probieren. Ich bin halt jemand, der, und das ist halt ein Vorteil für meinen Job, der sehr, sehr gern Dinge testet. Ja, es gibt also Menschen, die sind gern, bleiben bei ihrem alten, das funktionierende System. Und auch wenn ein System bei mir funktioniert, versuche ich immer wieder andere Dinge zu testen, andere Tools zu testen, andere Methoden zu testen. Das macht mir unheimlich Spaß. Und dann natürlich auch den Menschen da draußen helfen zu können, ist eine unheimliche Komponente. Also mich freut nichts mehr, als wenn ein Selbstmanagement-Rocks-Mitglied wieder mit mir zurückschreibt, Thomas, Mein Leben hat sich wirklich verändert jetzt wieder. Ich habe wieder mehr Zeit für mich, für meine Familie und bin trotzdem beruflich erfolgreich. Also das sind dann die schönsten Momente, auch wenn sie in einer Kündigungsmail kommen, sind das die schönsten Momente, weil das halt wirklich, weil du merkst, das, was du tust, hat einen Impact für andere Menschen und das ist natürlich schon ein Gefühl, das sensationell ist und das ich eigentlich nicht mehr missen möchte und das treibt mich schon auch an, natürlich meine Produkte zu verbessern und so möglichst vielen Menschen helfen zu können einfach. Das ist schon ein wichtiger Faktor, ja.
Ich möchte noch mal kurz zurückgehen jetzt auf das Thema Unternehmertum und deinen Start in die Selbstständigkeit. Welche Hürden oder Probleme musstest du da beim Start überwinden, die vielleicht auch vorher, die dir vorher nicht so bewusst waren?
Ein großes Problem war mal, dass ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe und dadurch ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement natürlich auch gebraucht habe. Das war am Anfang gar nicht einfach. Das ist eins. Das zweite, was ein großer Fehler von mir gewesen, jetzt im Nachhinein betrachtet, dass ich so Freelancer habe und mir einen Assistenten nehme, das hätte ich schon viel, viel früher machen können. Das heißt, ich war sehr, sehr lange in dem Mindset, du musst das alles selber machen, damit sparst du halt Geld, aber im Prinzip habe ich viel, viel Geld aus dem Fenster geworfen damit, weil hätte ich das früher gemacht, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon viel, viel weiter. Also das ist so ein, das hat sich bei mir langsam entwickelt, auch diese Einsicht, du musst dir Unterstützer holen, du musst dir Profis holen, du musst nicht alles selbst können. Ich habe ja, wie ich begonnen habe, von der Webseite, die selbst erstellen, über Podcasts selbst schneiden, Videos selbst schneiden. Ich habe mir das alles, ich habe von dem allem jetzt zu Beginn nicht wirklich Ahnung gehabt. Das heißt, ich habe mir dieses Wissen erst aneignen müssen. Es ist zwar nicht schlecht, wenn ich jetzt die Basics kenne von dem allem oder wenn ich mich ganz gut auskenne, ist jetzt zwar kein Fehler, aber ich hätte viel, viel früher outsourcen müssen, ich hätte viel, viel früher delegieren lernen müssen und das war halt ein großer Bremsstein jetzt im Nachhinein gesehen. Vielleicht wäre dann die Kurve schneller hinaufgegangen, ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Also das kann ich auf jeden Fall den Menschen mitgeben, wirklich rechtzeitig delegieren und rechtzeitig zu lernen, Aufgaben abzugeben und ich kann mittlerweile sagen, 80% meiner Arbeitszeit arbeite ich wirklich an meinem Kerngebiet. Ja, natürlich gehören dann andere Dinge auch noch dazu, aber 80% ist bei mir halt wirklich, wo ich sage, ich erstelle Videokurse, ich erstelle Podcasts, ich erstelle Blogartikel. Das sind Dinge, die kann und will ich nicht outsourcen, die muss ich selbst tun und mache ich auch sehr, sehr gerne selbst. Aber alles, was drumherum passiert, ja, die richtigen Bilder auswählen und so weiter, das ist alles outgesourced mittlerweile und das ist, glaube ich, gut. Also das ist so mein Kardinalfehler gewesen, glaube ich, den ich gemacht habe. Und ansonsten einfach, hat dann auch eine Zeit gegeben, gerade wo Beruf noch da war, der wurde nicht weniger und die Selbstständigkeit war schon da. Da hätte ich auch früher reagieren können und früher sagen können, okay, Beruf ist gut, aber ich verlasse das Sicherheitsnetz des fixen Einkommens jetzt früher und gehe ein bisschen früher in die Selbstständigkeit. Also gerade wenn man jung ist und ich zähle mich jetzt noch, obwohl ich schon 44 werde heuer, aber ich zähle mich doch noch zu einer jüngeren Generation, da darf man schon wenig mehr Risiko eingehen. Also ich war halt aufgrund meiner Erziehung, glaube ich auch, in meinem Umfeld hat es immer geheißen, ja, sicherer Job, du musst einen sicheren Job. Ich habe dann auch bei der Stadt Wien zu arbeiten begonnen, einen sicheren Job auf der Welt gibt es, glaube ich, nicht dann im Endeffekt. Also war alles von Sicherheit geprägt und da auch ein bisschen auszubrechen und zu sagen, ich gehe jetzt mehr Risiko ein, auch vielleicht finanziell mehr Risiko, ja, also früher auch mit bezahlter Werbung zu beginnen zum Beispiel und ähnliches und da Geld zu investieren, ja. Also das waren so, glaube ich, meine Hauptlearnings, die ich, wenn ich jetzt nochmal starten würde, komplett anders machen würde.
Ja, danke schön. Du hast ja jetzt schon gesagt, das ist eigentlich ein guter Anknüpfungspunkt, dass du eben da eine ganze Menge von Menschen hast, die dich in den ganz verschiedenen Bereichen unterstützen, als Freelancer, als Assistent und so. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie steuerst du das alles? Also wie schaffst du es, dass du eben nicht dann mit der Steuerung dieser ganzen Mitarbeiter und Freelancer beschäftigt bist, sondern dass das irgendwie ein gut funktionierendes System ist?
Also da muss man jetzt ein wenig unterscheiden, wie sehr arbeitet dieser Freelancer für mich. Ja? Also meiner Lektorin schicke ich einfach eine E-Mail, es ist wieder was zu lektorieren und die weiß, dass mein Blogartikel am Sonntag rauskommt und die lektoriert das dann immer bis Freitag. Ja, also das ist nur eine E-Mail, da mache ich nicht große Aufwände, aber wenn Menschen mehr für mich machen, zum Beispiel Videoschnitt und Podcastschnitt oder mit meinem Assistenten, da organisieren wir uns über ein Tool, das heißt Meistertask, ja, das ist so ein Kanban-Board, wo ich Aufgaben zuteilen kann der entsprechenden Person, wo ich eine Deadline setzen kann, wo ich drinnen Checklisten anlegen kann in diesen Karten und vieles, vieles mehr tun kann. Und was das Schöne an Meistertask ist, dass das eben so ein Automatisierungstool drinnen hat. Das heißt, wenn ich meinem Assistenten zum Beispiel eine Aufgabe übertrage, dann schreibe ich so eine Karte in diesen Kanban-Board für ihn, wo alles drinsteht, was er braucht. Also ich versuche immer die Kommunikation möglichst gering zu halten. Dass so, ich versuche das so zu formulieren, dass er keine Rückfragen mehr an mich hat. Das gelingt zu 95%, sage ich jetzt mal. Dann schiebe ich die in die Spalte Simon zuweisen. Dann verschwindet diese Aufgabe bei mir. Bei ihm taucht sie in der Inbox auf. Er bearbeitet sie dann bis zum Fälligkeitsdatum. Das kann er sich frei einteilen. Und wenn er die Aufgabe erledigt hat, schiebt er sie bei sich im Board in die Spalte erledigt. Und bei mir taucht sie dann in der Spalte von Simon erledigt auf. Das ist dann so nochmal, da kann ich jetzt nochmal kontrollieren, wenn ich will und mir nochmal drüber schauen über seine Arbeiten, wenn das irgendwas ist, wo ich vielleicht nochmal drüber schauen muss. Und ansonsten weiß ich, okay, die Aufgabe ist erledigt. Und so haben wir eigentlich mit Freelancern, die mehr für mich machen, ein schön geschmiertes System, wo, und ich glaube, das ist das Wichtige, wo wenig Kommunikation nötig ist. Und ich habe für jeden Freelancer, auch wenn neue dazukommen, habe ich so ein Intro-Video, wie er Meistertask anwenden kann, darf und soll mit mir. Das dauert so 20 Minuten, dann ist er in dem Tool gut ausgebildet und kann damit, was er tun müssen kann. Ja, und somit, ich versuche halt die Kommunikation gering zu halten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wenn da immer Rückfragen kommen, dann wird man immer gestört und das ist das Schlechteste. Und wir haben die Kommunikation dann auch im Meistertask laufen. Das heißt, es gibt dann keine E-Mails oder sonst irgendwas. Im Notfall gibt es Anrufe, klar, aber ansonsten läuft die ganze Kommunikation zu einer Aufgabe, läuft in dieser Karte zur Aufgabe. Und das ist das Coole und das Spannende an diesem Tool. Und ja, das ist ein geschmiertes System, das man am Anfang natürlich ein wenig kalibrieren muss, aber wenn man das einmal gemacht hat, mittlerweile läuft das einwandfrei.
Ja, also Kommunikation reduzieren ist auf jeden Fall hilfreich, kann ich nur bestätigen aus meiner Erfahrung. Noch eine letzte Frage. Gibt es irgendein Buch, was du empfehlen kannst, was jeder gelesen haben sollte zu diesem Thema Selbstmanagement, der da vielleicht auch am Anfang noch steht und irgendwie den Startkick braucht?
Ein Buch, ja. Von mir gibt es ein paar Bücher. Da kann man sich eins aussuchen. Zeit- und Selbstmanagement ist halt für mich die Frage, ist das Buch jetzt die optimale Variante oder ist nicht, weil ich muss ja zuerst einmal erkennen, und ich glaube, das ist vorher der wichtige Punkt, zu erkennen, wo hakt es denn in meinem Zeit- und Selbstmanagement? Und danach kann ich auf die Suche nach Büchern oder nach Kursen gehen, glaube ich. Ich halte jetzt nichts von diesen All-in-One-Zeit- und Selbstmanagement-Büchern, die dir ein System predigen, weil das Problem ist immer, du kannst es nicht kopieren. Also du kannst, mein Zeit- und Selbstmanagement kann wahrscheinlich oder können nur ganz, ganz wenige Menschen auf dieser Welt kopieren. Und du musst dein eigenes Zeit- und Selbstmanagement-System finden. Das heißt, ich spreche da jetzt ein wenig gegen meine Buchumsätze. aber einfach zu erkennen einmal, wo sind denn meine Probleme? Ja, wo habe ich die Herausforderungen? Und dann gezielt nach Informationen zu suchen, die das lösen. Ja, das ist das Wichtige. Nehmen wir ein Beispiel vielleicht. Ich bekomme meine E-Mail-Inbox nicht leer. Ja, dann muss ich mir klipp und klar nach diesen Problemstellungen was suchen. Ja, oder ich komme mit meinem Aufgabenmanagement nicht klar. Ja, dann suche ich mir wirklich für diese Herausforderung suche ich mir ein Buch. Also es gibt leider Gottes auf dem Büchermarkt viele, viele Bücher, die einfach ein System beschreiben. Ja, von dem System kann ich mir halt gewisse Teile rausziehen, aber ich werde es nicht eins zu eins kopieren können. Und ich glaube, von dieser Falle muss man wegkommen und deswegen eher gezielt nach Informationen suchen, die ich brauche, als jetzt da mit der Schrotflinte zu schießen. Ist, glaube ich, die bessere Variante in dem Zusammenhang. Aber wenn ich ein Buch empfehlen müsste, dann wäre es zum Beispiel die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Das ist jetzt zwar kein unmittelbares Zeitmanagement-Buch, zeigt aber, wie schön man mit Delegieren, Outsourcen und dem richtigen Strategie und der richtigen System super Erfolge erzielen kann. Also das ist das Buch, das für mich ein Gamechanger war und das ich immer empfehle, obwohl es schon sehr, sehr alt ist. Aber das hat einfach mein Leben verändert und deswegen empfehle ich das halt immer wieder.
Dankeschön. Also das waren jetzt ganz viele spannende Einblicke in das Thema Selbstmanagement und noch ein bisschen drumherum. Wenn jetzt unsere Hörer sagen, das klingt super spannend, ich will mir den Thomas nochmal genauer anschauen und was der so macht, wo können sie dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
Ja, einfach auf selbst-management.biz, Bertha Ida Zeppelin gehen. Und dort findet man dann auch alle Kontakte in den sozialen Medien. Freue mich, wenn Anfragen über LinkedIn und Ähnliches kommen oder wenn Fragen kommen, gibt es auch ein Kontaktformular. Also selbst-management.biz ist die optimale Anlaufstation und von dort kann man dann alles finden. Also auch meine Workshops und meine Kurse und was auch alle, meine Bücher und so weiter. Also einfach da mal hinsurfen, einfach vielleicht auch mal in meinen Podcast reinhören, ob der Thomas einfach der Typ ist, der spannend für mich sein kann. Ich glaube nicht, dass ich jetzt alle Zielgruppen oder für jede Person der Richtige bin. Einfach da auch zu schauen und wenn dann die Chemie passt und wenn das sich gut anfühlt, dann einfach in die anderen Informationen reintigern. Ich glaube, das ist die beste Lösung.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das spannende Interview und bis bald.
Danke für die Einladung und bis bald. Danke.
Es freut mich, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest einige Impulse daraus für dich mitnehmen. Wenn du Feedback, Ideen oder Fragen hast, dann sende mir gern eine E-Mail an podcast@mehrsonntag.de oder schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.dominiksonntag.com. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein Dominik.